Die politische Lage ist instabil, eine ruchlose Clique missbraucht ihre Macht, die Wirtschaft kriselt und die gesellschaftliche Situation wird immer unüberschaubarer. Nein, da sprechen wir nicht von unserer Gegenwart, sondern von dem Frankreich im 19. Jahrhundert, das Honoré Daumier erlebt hat.
So beschreibt Ralf Gleis die Zeit, in die wir heute mit euch reisen wollen, nämlich das Frankreich des 19. Jahrhunderts. Ich habe den Generaldirektor der Albertina für den Podcast Lange Ohren getroffen, um mit ihm über die Ausstellung Honoré Daumier zu sprechen und über die Zeitreisen, die die besondere Sammlung der Albertina uns allen ermöglichen kann und die wir auch in diesem Podcast unternehmen wollen.
Lange Ohren, der Albertina-Podcast.
Mein Name ist Clarissa Stadler, ich bin Journalistin und Autorin und sage herzlich willkommen, Ralf Gleis.
Hallo Clarissa.
Wir treffen uns wieder im Haupthaus der Albertina zwischen Oper und Hofburg und wollen heute über Honoré Daumier sprechen. 200 Werke dieses großen Karikaturisten kann man zurzeit in einer Ausstellung sehen. Ralf, wer ist Honoré Daumier? Was war er für ein Künstler?
Honoré Daumier ist zweifelsohne einer der größten Künstler Frankreichs im 19. Jahrhundert. Und trotzdem ist er heute gar nicht mal so bekannt. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass er so ein Künstler für Künstler war, also ein Artist, wie wir heute sagen würden. Er hat viele einflussreiche Dinge in der Kunst vorangetrieben, da kommen wir sicherlich gleich drauf zu sprechen. Aber vor allem kennen wir ihn als durch und durch politischen Menschen, als jemanden, der seine Zeit zu lesen wusste und uns in Bildern viel darüber berichtet.
Es gibt ein Art Logo, wenn man so will, so würde man heute sagen, das den Künstler auszeichnet. Das ist in einer Epoche entstanden, die ihm sehr politisch war. Was ist das für ein Symbol, für ein Stück, für eine Figur?
Da sprechen wir von der Birne, also ein wohlgewähltes Symbol für politische Macht. Es war eine Zeit, 1830er Jahre, in der der Bürgerkönig Louis-Philippe an die Macht gekommen war in Frankreich. Und der wurde dann zunehmend eben repressiver gegenüber seiner Bevölkerung. Also das, was man heute eben so annimmt mit dem Titel Bürgerkönig, das wäre ein besonders freundlicher Herrscher, so war es gar nicht. Er hat eben sehr viel auch die Zensur befördert, hat versucht, alle Druckgrafiken, die gegen ihn waren, auszulöschen. Und da musste man als Karikaturist erfindungsreich sein. Und so gab es eigentlich quasi wie ein Code, die Birne, die sozusagen sein feistes Gesicht darstellen sollte. Und wanderte diese Birne durch das Stadtbild. Es gab sogar so Zeichnungen an Häuserwänden mit der Birne. Und dieses hat natürlich Honoré Daumier aufgenommen. Und in seinen Werken kommt dann gar nicht mehr der Bürgerkönig Louis-Philippe als solcher vor, sondern immer mehr eine Birne, die dann als Symbol sofort verstanden wurde und an der Zensur vorbeigeschlüpft ist. Und da konnte man zum Beispiel auch eine Birne aufhängen, wenn man das wollte, und konnte auch ganz harte Kritik üben. Gegipfelt ist das Ganze dann in einer Zeichnung, die dann doch sehr erkennbar den Bürgerkönig darstellt, in dem sogenannten Bild Gargantua. Dort sieht man ihn eigentlich auf so einem Toilettensitz thronen, als feiste Person. Und wie in einer Darstellung aus Gullivers Reisen als übergroßen Riesen, und die Untertanen scheffeln also das Geld heran, die ganzen Steuern, die ihm zugeführt werden, die werden als Speisen diesem König in den Rachen geworfen, in großen Säcken. Und unten beim Toilettenstuhl kommt eben ein großer Haufen an Orden und Dekreten raus. Und davon ernährt sich dann im Prinzip eine Schar von Günstlingen. Und ich glaube, da braucht man gar nicht viel mehr zu sagen als die reine Beschreibung des Blattes. Und man weiß, wie das System dieses Bürgerkönigs funktioniert hat. Und das war so deutlich und so überdeutlich, dass dann eben auch Daumier mit einer Gefängnisstrafe bedroht wurde, und die Zensur hat an der Stelle dann auch gegriffen. Man hat eben wirklich versucht, ihn massiv unter Druck zu setzen, Geldstrafen an den Verleger, Gefängnisstrafen an den Zeichner. Und man merkt, da hat das System sich wirklich getroffen gefühlt, weil man mit voller Härte zurückgeschlagen hat. Man könnte dann denken, Daumier ist jetzt eingeschüchtert und sagt, na gut, von nun an nur noch nette Bilder. Aber dem war keineswegs so. Diese zur Bewährung ausgesetzte Strafe wurde wenig später tatsächlich vollstreckt. Er musste ins Gefängnis, weil er dann wiederum noch eins draufgesetzt hat. Und daher ist er natürlich heute auch zentral als Figur für diese politische Karikatur.
Also die Birne taucht ja wirklich in mehreren sehr gelungenen Karikaturen immer wieder auf. Mal fliegt sie, mal sitzt sie, mal wird sie eben im schlimmsten Fall sogar gehängt. Im Frankreich des 19. Jahrhunderts war das eben das Bildsymbol des Bürgerkönigs. Und ich finde lustig, dass ja dann, wir machen jetzt einen Zeitsprung sehr viel später in der BRD, der berühmte auch Karikaturist Hans Traxler dann Bundeskanzler Helmut Kohl auch als Birne dargestellt hat. Und Hans Traxler war ja auch ein sehr legendärer Karikaturist, Mitbegründer der Satirezeitschrift Titanic. Also die Birne sozusagen kam dann irgendwann auch wieder und vielleicht, wir wissen es nicht, war sie ja im Unbewussten dann schon tatsächlich als, du sagst, Code sehr gut verankert. Und du hast auch erwähnt, dass die Birne auch auf Hauswänden aufgetaucht ist. Und ich glaube, dass man vielleicht auch sagen kann, dass später Künstler ihre politische Kritik auf die Hauswände irgendwie gesprayt haben. Und ich sehe eigentlich auch irgendwie so eine, die Weiterführung der Tradition in den späteren Graffiti-Künstlern. Also wenn man an Banksy denkt, der ja auch seine eigenen Symbole hatte, also was weiß ich, ein Blumenstrauß statt einer Waffe oder sowas irgendwie, dann hat sich diese Zeitkritik dann an den Wänden später irgendwie eigentlich weiterentwickelt, hat auch schon damals begonnen irgendwie in Paris.
Ja, man kann sagen, dass diese Art, also das waren damals wirklich so Sgraffito, also in die Wand geritzte Bilder. Und das geht natürlich
zurück. Es gab ja auch noch keine Spraydosen.
Genau, es gab noch keine Spraydosen, aber das geht ja wirklich zurück bis in die Antike. Wir kennen das aus Pompeji und anderen Orten, dass immer irgendwie das Volk auch solche Spottbilder und so etwas an die Wände gebracht hat. Das ist nichts Neues, aber wir erleben natürlich im 19. Jahrhundert auch gerade einen großen technischen Wandel, einen medialen Wandel. Und da gehört natürlich auch hinein, als eine Seite, die Pressefreiheit noch befördert und befeuert hat, so ähnlich wie der Buchdruck eben zu Luthers Zeiten, ist jetzt die Lithografie so ein neues Medium, was eingebracht wird und was den massenhaften Druck von diesen Bildern auch ermöglicht. Also man muss sich so ein bisschen die Zeitgeschichte vielleicht vor Augen halten. In diesem beginnenden 19. Jahrhundert und der Zeit, wo die Lithografie aufkommt, ist Paris die größte Stadt Europas mit ungefähr 800.000 Einwohnern. Und dadurch, dass man jetzt diese Lithografie, den Steindruck einsetzt, kann man ganz schnell produzieren und kann auch vielfältig drucken. Und das wurde genutzt, also zum Beispiel die Zeitungen und Zeitschriften, die Honoré Daumier beliefert hat, La Caricature und Le Charivari. Man hat die so an den Straßenrändern aufgehängt, diese Zeitung, nicht mit der Text- oder Titelseite, sondern oft mit der Karikatur nach außen, sodass man gleich gesehen hat, worum es geht. Und das wurde dann massenhaft abgesetzt, denn die große Bevölkerung konnte ja auch gar nicht lesen. Das heißt, dieses Medium der politischen Karikatur war ganz zentral in der politischen Meinungsbildung und in dem Kampf, den Daumier sein Leben geführt hat, für seine republikanischen Werte, für Demokratie. Und er hat von der Juli-Revolution über die 48er-Revolution bis zur Kommune in 1870 eigentlich so eine Entwicklung beschrieben, die es sozusagen nur auf diesen Voraussetzungen überhaupt geben konnte.
Diese Lithografie, die so neu war, so wie ja eben jede Zeit dann ihre neue Technologie nützt, um Botschaften, heute würden wir sagen, viral gehen zu lassen, die kann man auch in der Ausstellung nachvollziehen. Es ist auch sehr schön, es gibt ein Exponat, ein seltenes Stück, nämlich ein Lithostein. Und kannst du vielleicht kurz erklären, wie sozusagen der künstlerische Prozess war? Also ich glaube, erst hat der Künstler auf den Stein gezeichnet, aber wie ging es dann weiter?
Genau, also die Lithografie, das ist eben vom Griechischen abgeleitet und Lithos ist eben der Stein und Graphein ist eben das Zeichnen. Das heißt, man zeichnet direkt auf diesen Stein. Und das war ganz anders, als man das sonst kannte von Druckverfahren. Man hat ja zum Beispiel den Kupferstich und da wird eigentlich in solchen Tiefdruckverfahren etwas ausgehoben aus einer Grundfläche, um damit zu drucken. Und jetzt muss man sich das vorstellen, Lithografie ist das erste Flachdruckverfahren, eben wo sich alles in einer Ebene abspielt. Und das Prinzip dahinter ist denkbar einfach. Fett und Wasser vermischen sich nicht und kann dann direkt auf diesen grundierten Stein zeichnen und fast auch malen. Also deshalb haben diese Werke von Daumier auch so eine große malerische Kraft mit vielen Valeurs, also vielen Abstufungen. So können wirklich dann auch tausende Abzüge gemacht werden. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ich brauche erstens nicht mehr die Übersetzung von einem Künstler zu einem Stecher, der das übersetzt, sondern der Künstler ist selbst der, der das macht. Und dann habe ich als nächstes auch noch eine hohe Auflage damit gedruckt, weil sich das nicht abnutzt. Und so kann man dann auch sehen, Daumier war auch Vorreiter für zum Beispiel Toulouse-Lautrec mit seinen großartigen farbigen Plakaten. Das kommt alles aus dieser Technik heraus. Und man
wurde aber dann später noch koloriert, oder?
Bei Daumier ist es so, dass er das in Schwarz-Weiß gemacht hat und dementsprechend dann sehr, die Blätter, die wir heute kennen, die bunt sind, sind wirklich nachkoloriert. Das waren dann auch nicht die Sachen, die sozusagen an der Straßenecke verkauft wurden, sondern das war schon auch damals so ein Sammlerobjekt. Ne? Da hat man die schön koloriert und da gab es extra Koloristen. Wir haben in der Ausstellung auch zum Beispiel ein Blatt, wo ein Kolorist draufgeschrieben hat, wie er es kolorieren würde.
Und das war natürlich schon auch irgendwie attraktiver, weil bunte Comics waren dann auch irgendwie lustiger als Schwarz-Weiß-Comics.
So ist irgendwann. Es, genau. Obwohl die so toll sind, muss man sagen, die Werke von Daumier sind tatsächlich dann große Kunstwerke, weil sie erstens so komplex sind, also viele so eine große Komposition haben, nicht nur aus einer Figur, sondern aus vielen bestehen. Und dann, wie gesagt, sind die oft wie Gemälde abgestuft mit einem Hintergrund, Vordergrund. Also das sind nicht nur Strichmännchen, das ist schon ganz tolle, große Kunst.
Ralf, sprechen wir nochmal über diese Zeit, in der Daumier gelebt hat. Wir glauben ja, dass wir heute in turbulenten, wilden Zeiten leben. Aber wenn man sich anschaut, was im 19. Jahrhundert in Frankreich los war, dann ist es da eigentlich auch ziemlich extrem gewesen. Honoré Daumier hat gelebt 1808 bis 1879, hat also sozusagen wirklich weite Teile dieses Jahrhunderts erlebt. Die große Revolution 1789 war ja schon vorbei, aber es hat sich ja nichts beruhigt. Es ging ja dann also genauso weiter.
Ja, die politische Lage ist instabil. Eine ruchlose Clique missbraucht ihre Macht. Die Wirtschaft kriselt und die gesellschaftliche Situation wird immer unüberschaubarer. Und wie du sagst, nein, da sprechen wir nicht von unserer Gegenwart, sondern von dem Frankreich im 19. Jahrhundert, das Honoré Daumier erlebt hat und auch scharfsichtig kommentiert hat. Also er sieht die Korruption allenthalben. Und dass uns das jetzt sehr bekannt vorkommt, ist ja eine erschreckende Tatsache, dass wir wieder in Zeiten leben, in denen genau das in der Welt zu passieren scheint. Also wir haben auch dort eben Machtmissbrauch. Wir erleben auch überbordende Gewalt zum Beispiel, die auf die Bevölkerung übertragen wird. Daumier war immer so ein aufrechter Republikaner, also der aufrecht in dem Sinne, dass er für seine Überzeugung dann ja auch ins Gefängnis geht. Und er hat auch immer versucht, diese demokratischen Werte mit seinen Kunstwerken zu unterstützen, indem er eben die Mächtigen sozusagen kritisiert und dort, wo das Unrecht ist, immer hingeschaut hat.
Und Macht und Ohnmacht hat sich ja, diese Gemengelage hat sich ununterbrochen verändert. Also wenn wir damals schauen, sozusagen wer da gegeneinander gekämpft hat, dann waren das auf der einen Seite eben Arbeiter und Handwerker als eine sozusagen Teil der Gesellschaft, dann eben die Republikaner, zu denen eben auch Honoré Daumier und auch viele Künstler irgendwie gehörten und eben Bürgerliche und eben Royalisten. Also ein wirklich explosives Gemisch, sehr viele Meinungen, sehr viele Vorstellungen. Und ein brutales System, in dem Macht, egal wo sie gerade war, immer sehr gewalttätig umgesetzt wurde.
Ja, dieses, was er in seinen Werken hat und vor allem, er hat ja über 4000 Lithografien geschaffen, dieses Politische, das hat immer eine wiederkehrende Aktualität. Und für uns war in der Vorbereitung der Ausstellung auch ganz interessant, dass es bereits eine Ausstellung in der Albertina gegeben hat. Allerdings das letzte Mal vor 90 Jahren, das war 1936. Und man fragt sich, wie kommt eine Daumier-Ausstellung in diese Zeit? Und es war die damals erfolgreichste Ausstellung der Albertina. Es hat kein geringerer als Ernst Christ diese Ausstellung gemacht. Dieser Kurator ist dann beim Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland 1938 emigriert nach London. Man sieht, die Aktualität eines Daumier ist irgendwie jederzeit gegeben und man kann diese Bezüge, die er damals aufmacht, eben jenseits des Tagesaktuellen immer wieder lesen.
Du hast vorher schon ein bisschen angesprochen, wie gefährlich es war für Künstler in dieser Zeit zu arbeiten. Dass Karikaturen zu so einem wichtigen künstlerischen und politischen Tool überhaupt werden konnten, das ist auch natürlich den sehr mutigen Herausgebern der Satirezeitschriften zu verdanken. Man muss auch wissen, 1835 wurde dann tatsächlich so eine starke Zensur eingeführt, dass fast gar nichts mehr ging. Aber es gab eben einen, der sich doch sehr getraut hat, nämlich Charles Philippon. Kannst du uns zu ihm auch noch kurz was sagen?
Ja, Charles Philippon war zusammen mit Daumier sozusagen ein Duo. Die haben zusammengearbeitet schon ganz früh. Er hat eben verschiedene Satirezeitschriften ins Leben gerufen und auch er ist da für seine Meinung ins Gefängnis gegangen.
Und Philippon war ja nämlich auch selbst Karikaturist und Journalist und hat eben dann eben, wie gesagt, diese sehr mutigen Blätter herausgegeben.
Ja, manche sagen sogar, er ist quasi der Erfinder dieser Birne, über die wir gerade gesprochen haben. Er hat sich dann mal versucht zu rechtfertigen in so einem Prozess, so sagt es die Legende. Dann hat er eben gezeigt, wie das Gesicht so in wenigen Strichen gemalt wird und er sagt, da kommt man unweigerlich eben zu so einer Birne und hat das aus Ähnlichkeiten versucht zu begründen. Das hat ihn aber nicht vor dem Gefängnis gerettet. Man sieht aber, das waren wirklich Menschen, die damals begriffen haben, dass eben dieses ganz neue Gut der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit, wir zeigen 1848, das ist eben dann die große Revolution in ganz Europa. Und davor gab es ja ein großes System Metternich, was von Wien ausging und was die Zensurbehörden so stark gemacht hat. Und so sehen wir bei Daumier auch in seinen Blättern viele Werke mit einem Zensur vermerkt, da wird also draufgeschrieben, ist okay für den Druck. So hat man das damals dann gelabelt. Und vorher hatte man oft eben nicht an der Darstellung, sondern dem Begleittext auch Anstoß genommen. Der musste dann oft in 5, 6 Varianten immer wieder durchgespielt werden, damit das gerade noch verstanden wurde, aber auch durch die Zensur ging. Und da merkt man, das ist so ein ständiger Austausch. Und natürlich die Verleger haben immer wieder den Kopf hingehalten für genau solche Dinge, die dann auch ein Stachel im Fleisch der Mächtigen waren.
Das kann man sich eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass man eine Karikatur bei einer Behörde einreichen muss und die das dann genehmigt und dann darf man sie eigentlich erst drucken und verbreiten. Wenn wir heute Bilder sehen von US-Bundesbeamten, der Eiseinheit, die Bürger aus Autos zerren oder in Häuser eindringen, sogar ein Kind vor einem Kindergarten verhaftet haben, dann sind das Szenen, die die Menschen in Frankreich um 1830 auch erlebt haben und sogar noch viel schlimmer. Und da gibt es ein berühmtes Bild, das diese Epoche vielleicht irgendwie sehr, sehr gut zugespitzt hat von Honoré Daumier, nämlich Rue Transnonain. Es beschreibt einfach diesen Moment sozusagen des absoluten Grauens, des Hereinbrechens der staatlichen Gewalt in die Privatsphäre.
Ja, das ist ein wirklich ein klassisch gewordenes Anklagebild, kann man sagen. Und da merkt man auch das, was ich schon gerade erwähnt habe, diese große malerische Qualität, denn viele wissen gar nicht, dass es sozusagen als Karikatur veröffentlicht wurde. Man denkt, da steht ein großes Gemälde dahinter, was dann irgendwie druckgrafisch verarbeitet wurde. Aber nein, mit diesem ganz einfachen Titel, der einfach nur eine Ortsbezeichnung ist. Und das ist das Bemerkenswerte. Jeder in Paris wusste sofort, in dieser Straße, da hat eigentlich etwas Ungeheuerliches stattgefunden. unter dem Vorwand, dass die offiziellen Truppen durch irgendein Fenster in dieser Straße angeblich beschossen wurden, sind Soldaten und auch solche Prügeltrupps des Königs in die verschiedenen Häuser eingedrungen und sie haben einfach alle Menschen dort, die sie vorgefunden haben, wahllos niedergemetzelt.
In dem Fall sogar eine ganze Familie.
Und das sieht man auf diesem Werk dann besonders gut. Es ist eben in der Tradition der französischen Romantikmaler, die große Historiengemälde gemacht haben, auf denen zum Beispiel gefallene Helden liegen, drapiert hier Honoré Daumier einen Mann, der in so einem Schlafrock und einer Schlafmütze aus dem Bett gezerrt ist, ermordet. Und auf dem zweiten Blick erkennt man überhaupt erst in den verschatteten Partien dieses Werkes wie so eine Nahaufnahme in ein Schlafzimmer. Unter ihm liegt ein getötetes Kind, daneben eben ein getöteter Greis, eine Frau. Man merkt, da hat also Gewalt so gewütet. Und der Titel besagt einfach nur Ort und Zeitpunkt. Und jeder wusste, was das ist, ja.
Ein absolutes Gräuelbild, das die sehr turbulente Zeit wiedergespiegelt hat. Aber Honoré Daumier hat nicht nur politische Karikaturen gemacht, sondern war auch ein großartiger Beobachter seiner Zeit, ein Beobachter der Gesellschaft. Also manche der Karikaturen, der Bilder, die Daumier geschaffen hat, können Texte wie Les Misérables von Victor Hugo zum Beispiel illustrieren. Es gab einfach alle gesellschaftlichen Schichten und Daumier war halt ein brillanter Beobachter all dieser Gruppierungen.
Und ich weiß nicht, wie es dir ging in der Ausstellung, aber ich habe wirklich oft auch mich ertappt gefühlt. Ich musste einfach wahnsinnig lachen. Einerseits, weil er uns ja wirklich auch so als Menschen den Spiegel vorhält. Er beschreibt so viele Dinge, die eben einerseits seine moderne Zeit, die Umbrüche so sehr stark zeitgebunden auch charakterisieren. Zum Beispiel auch mit den sogenannten Segnungen der Moderne, die moderne Eisenbahn und was das so alles im Verkehr heißt damals. Und da sind ja wirklich diese Blätter auch zum Schreien, wenn man sieht, wie Menschen auf dem Dach des Zuges sitzen und denen pfeift der Wind um die Ohren oder dieses Zusammengepferchte in den Zugabteilen. Und dann kommt ja immer noch so eine lakonische Bildunterschrift dazu und das finde ich immer besonders lustig.
Ja, da zeigt er einmal so wirklich, wie die Leute zusammengepfercht in dem Abteil sitzen und schreibt dann ganz lakonisch drunter, in der dritten Klasse kann man zwar ersticken, aber wenigstens nicht ermordet werden.
Das ist tatsächlich so ein Hauptaugenmerk von Daumier, dass er als genauer Beobachter uns immer wieder so in solche Situationen bringt, die einerseits die Modernisierung innerhalb Frankreichs und in den Städten, also dieses Großstadtleben, was ja dann die Impressionisten im Sonnenschein darstellen, auch in ihrer ganzen Absurdität einmal ausbreitet. Und das andere sind dann natürlich immer wieder auch bestimmte Berufsgruppen, die er so im Visier hat. Er ist ja eigentlich angefangen, früh zu arbeiten. Mit 14 war er Bote im Gericht, musste also Akten von A nach B bringen. Und ich glaube, diese Juristerei, das hat ihn nie verlassen. Also da ist er immer wieder fasziniert, teilweise eben auch in den politischen Karikaturen sehr kritisch wegen des Machtmissbrauchs. Aber es ist tatsächlich so ein ganz geschlossener Block in seinem Oeuvre, der sich mit der Justiz und mit dem Gericht auseinandersetzt.
Und dank dieser riesigen Sammlung sind eben alle möglichen Szenen und Genres immer noch irgendwie zu beobachten. Jetzt haben wir schon über die Juristen gesprochen, die man da in diesem Werk sehen kann. Es gibt aber auch so lustige Alltagsszenen, die du auch schon angesprochen hast. Badeszenen sind auch sehr beliebt gewesen, offenbar. Da hat Honoré Daumier auch ganz genau hingeschaut.
Ja, es wurde zu einem neuen Vergnügen in dieser Zeit. In Städten wie Paris hatte man öffentliche Badeanstalten errichtet. Und nun war natürlich das nicht so, dass man durch den Schulsport trainiert war und schwimmen konnte, sondern das musste man ja erstmal beigebracht bekommen. Und er hat das wirklich auf die Schippe genommen und hat sich das angeschaut, wie man Trockenschwimmübungen daheim oder im Schwimmbad an so einer Angel macht, um dann erst ins Wasser gelassen zu werden. Er zeigt, wie der Vater das schreiende Kind mit in das Wasser bringen will, um ihm Schwimmen beizubringen. Er zeigt aber auch so Absurditäten, wie eben die Badenden, die bis auf die Badehose entkleidet sind und ein ganz schmächtiger und ein etwas dickleibiger Mann sich mit wirrem, nassen Haar begegnen und sich dann gestehen, dass sie jenseits dieser Straßenkleidung im Frack und Zylinder sich kaum wiedererkannt hätten. Und damit trifft er natürlich immer wieder den Nagel auf den Kopf. Das Schwimmbad macht natürlich irgendwie alle gleich unbeholfen, alle gleich unschön, einfach so, wie man so im Bad ist. Und das war eine große Mode, die er da begleitet. Tatsächlich ist Honoré Daumier ein universeller Künstler gewesen. Wir sehen ihn vor allem als Karikaturisten, aber wenn man eben auf diese Parlamentarier-Szenen schaut, da gibt es ja sowohl eben die Lithografie als auch Skulpturen, die er geschaffen hat. Die hat er tatsächlich erstmal für den Zweck gemacht. Die sollten eigentlich als Vorbild dienen für seine mit Lithografen, damit man wiedererkennbare Köpfe hat in den Karikaturen.
Zum Abzeichnen sozusagen als Model.
Also die waren dann so, wie er es gezeichnet hat, also mit übergroßer Nase und Glubschaugen hat er sie geformt in Ton und auch bemalt und dann waren die sozusagen tatsächlich auch dort als Vorlage für andere verwendbar. Später wurden sie dann gegossen und wir haben hier eben diese Metallgüsse und das ist irgendwie toll, dass wir das sehen können. Und er war sicherlich auch Bildhauer, vor allem war er aber auch Maler. Und wir sehen schon ganz früh in Karikaturen, dass er auch dieses Prinzip vom Salon auf den Arm nimmt, weil das war ja die Möglichkeit, als akademischer Maler überhaupt zu reüssieren. Man wollte auf dem sogenannten Pariser Salon ausgestellt haben. Und einerseits wurde es immer wieder angefeindet, dieses System, und andererseits wollten alle Künstler, selbst die berühmten Impressionisten, die das bekämpft haben, wollten alle dann auch auf dem Salon ausstellen. Und Daumier hat tatsächlich seine Gemälde später auch in einzelnen Fällen auf dem Salon ausstellen können. Und man denkt immer, dass es da gar keine Berührung gibt zwischen so einem Karikaturisten und der Malerei seiner Zeit. Aber es war so, dass er nicht nur mit den Lithografien Manet und in der Folge dann auch zum Beispiel Toulouse-Lautrec beeinflusst hat, sondern er hat mit seiner Malerei, mit seiner Themensetzung aus dem alltäglichen Leben dieser wie modern in Paris und auch mit den schnellen Pinselstrichen durchaus die Impressionisten mit beeinflusst. Und ich habe so eine Karikatur vor Augen, die vielleicht das gut zusammenführt. Die ist ja sehr, sehr berühmt. Es gibt diese Karikatur vom Fotografen Nadar. Jetzt fragt man sich, wieso jetzt zwischen Lithografie und Malerei, was hat der Fotograf damit zu tun? Die Karikatur hat im Untertitel die Beschriftung: Nadar erhebt die Fotografie auf die Ebene der Künste und er fliegt in einem Ballon über Paris und fotografiert von oben herab. Und er hat diese moderne Technik eingebracht, genauso wie die Lithografie eine neue Technik war, und war gleichzeitig der Erste, der die Impressionisten ausgestellt hat. Das war nämlich in seinem Atelier, in seinem Fotoatelier, wo die erste Impressionistenausstellung war. Und man sieht, die kannten sich alle untereinander. Zum Beispiel Corot und andere haben eben auch Daumier gemalt. Und man merkt, das ist eben nicht nur wie aus unserer heutigen Perspektive der brillante Karikaturist, sondern auch einfach ein großer Maler, über den wir heute auch lachen dürfen.
Und Nadar, den du gerade angesprochen hast, dieser so wichtige frühe Fotograf, der war ja ursprünglich auch Karikaturist. Und was ich so lustig finde, dass Honoré Daumier tatsächlich alle diese, er hat nicht nur die künstlerischen Milieus und die Szene gut beschrieben, du hast den Salon erwähnt, wo jeder hin wollte, und auch dort hat er seine Witze gemacht, weil da sieht man dann, wie sich das Publikum drängt und buchstäblich vor lauter Bildern die Kunst überhaupt nicht mehr sehen kann. Aber er hat da sehr gut auch diese künstlerischen Empfindlichkeiten und Eitelkeiten abgebildet, also aber im durchaus, glaube ich, auch tiefsinnigen, also auch die Enttäuschung, wenn dann zum Beispiel eben Victor Hugo gescheitert ist bei einer Vorstellung und dann auf dem Weg nach Hause unter dem Sternenhimmel nachdenkt, warum das wohl so war. Also Daumier wirklich auch ein, ich glaube, ein psychologischer Beobachter.
Ja, das ist wirklich ein Künstler, der uns tiefe Einblicke vermittelt, der einfach nicht nur oberflächlich irgendwie humorvoll ist, sondern eben in seinen Werken reflektiert, was im Frankreich des 19. Jahrhunderts die Menschen so bewegt hat. Und wenn man noch ein bisschen tiefer geht, dann wird man sagen, das ist irgendwie dieses allzu Menschliche, was uns heute eben auch noch bewegt. Und daher ist es tatsächlich so, dass wir den immer wieder nicht nur in seinen politischen Dimensionen, sondern einfach auch in seiner Menschenbeobachtung so als Zeitgenossen wahrnehmen.
Ich danke dir sehr für diese Zeitreise aus unserer Gegenwart ins Paris des 19. Jahrhunderts und euch danken wir fürs Zuhören. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann folgt unserem Podcast Lange Ohren gerne überall, wo es Podcasts gibt. Informationen zu den aktuellen Ausstellungen der Albertina findet ihr unter albertina.at und auf Instagram.
Lange Ohren, der Albertina Podcast.